Zunächst mal ganz herzlichen Dank für die Einladung hierher nach Kirchheim-Teck und auch für die freundliche Begrüßung. Es ist ja schon gesagt worden, dass das Thema ja schon ein bisschen, ja, ich weiß nicht mehr genau das Wort, aber grafisch gewählt sei, dass es aber auch in Jesus' Wort auch zurückgeht. Und das möchte ich einfach allem anderen voranstellen, die Feststellung, dass Christenverfolgung der Normalfall ist. Wir leben in einem Land und auf einem Kontinent, wo wir es anders gewohnt sind. 1500 Jahre ist die Gesellschaft in Europa weitestgehend vom christlichen Gedankengut geprägt gewesen. Das will nicht heißen, dass alle Menschen in Europa die letzten 1500 Jahre auch überzeugte Christen gewesen sind. Aber es ist nicht von der Hand zu weisen, dass christliches Gedankengut unsere Kultur geprägt hat. Und falls Sie es noch nicht getan haben, empfehle ich Ihnen sehr, die Auseinandersetzung mit dem Epos von Vishal Mangalwadi, einem indischen Philosophen, Theologen, das Buch der Mitte, oder für die, die Englisch gern lesen, The Book That Made Your World, das Buch, das eure Welt erschuf. Und er macht das ganz klar an geschichtlichen Ereignissen, an Strömungen, an Bewegungen, macht er das ganz klar, dass Europa nur zu dem werden konnte, was es geworden ist, wegen der Botschaft der Bibel. Auch wenn nicht alle Menschen Christen waren, aber das war das Gedankengut, das unsere Welt geprägt hat. Und in unserer Welt hat wegen dieses christlichen Gedankenguts der Gedanke an die Glaubensfreiheit, die Gewissensfreiheit, die Religionsfreiheit so viel Raum gewonnen. Nur deswegen, wenn wir in alle anderen Weltteilen hinausschauen, ob das Afrika ist oder Asien, die Ureinwohner von Nord- und Südamerika, dann ist das nirgends eine Selbstverständlichkeit, außer in dem von dem europäischen Kontext geprägten westlichen Welt. Es ist nirgends eine Selbstverständlichkeit, dass man Glaubens- und Gewissensfreiheit haben kann und soll. Das beruht auf die Botschaft der Bibel. Das fängt schon an bei Adam und Eva. Gott zwingt Adam und Eva nicht dazu, sein Gebot zu befolgen, sondern er gibt ihnen einen guten Rat. Esst nicht von dem Baum, wo die Früchte der Erkenntnis des Guten und Bösen wachsen. Das wird euch umbringen. Lasst die Finger davon, gibt einen guten Rat. Aber er überlässt es den Menschen, frei zu entscheiden, ob er diesen Rat folgt oder nicht. Später bei der Landnahme nach dem Exodus, nach dem Auszug aus Ägypten, als alle Landesteilen von den bis dahin dort wohnenden Völkern abgerungen wurden durch die Landnahme unter Josua, ruft Josua alle Stämme zusammen in die Ebene zwischen Garizim und Ebal bei Samaria und stellt sie vor die Frage, sagt, wählt nun heute, wem ihr dienen wollt. Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Er geht mit gutem Beispiel voran, aber er stellt es den Leuten anheim, wem sie dienen wollen. Schon Mose hat auch gesagt, so lege ich heute vor euch Segen und Fluch. Wählt zwischen Segen und Fluch. Die Religionsfreiheit, der Gedanke an die Gewissensfreiheit geht darauf zurück, dass in der Bibel das Menschenbild, die sogenannte biblische Anthropologie, davon ausgeht, dass der Mensch als Gegenüber zu Gott geschaffen wurde. Das muss mal ein bisschen bei uns einsinken. Als Gegenüber. Martin Buber, der jüdische Religionsphilosoph, hat gesagt, es geht um ein Ich und ein Du. Gott steht als Ich dem Menschen als Du gegenüber und der Mensch steht als Ich dem Gott als Du gegenüber. Da ist eine Beziehung möglich. Und das ist aber etwas, was nur funktioniert, wenn ich darin frei bin, diese Beziehung zu pflegen und zu hegen oder zu vernachlässigen oder ganz zu lassen. Wir leben in einer ganz besonderen Situation in Europa, das nachchristlich ist, wie es der holländische Missionswissenschaftler Jan Hoogendijk in den 60er Jahren schon festgestellt hatte. Wir sind nachchristlich, das heißt, die Menschen sind nicht mehr bewusst Christen unbedingt, aber sie können ihr Leben sich nicht so vorstellen, wie es jetzt ist, ohne den christlichen Einfluss über die Jahrhunderte, Jahrtausend davor. Und deswegen sind wir es gar nicht gewohnt, das für den Normalfall zu halten, dass jemand wegen seines Glaubens verfolgt werden könnte. Aber für Menschen, die in der islamischen Welt leben oder die in Hindutva, in der hinduistisch geprägten Teilen Indiens leben oder die als Kachin in Nord-Thailand oder Nord-Burma leben, vor allen Dingen in Burma, da sind sie wegen ihrer Andersartigkeit, werden sie unterdrückt und wird ihnen zugesetzt. Also diese bewusst karikierte Art, einen Titel zu setzen wie Schafe unter Wölfen, wenn es Christen in Europa an den Kragen geht, soll nicht irgendwie Angst machen oder ja sensationalistisch da irgendwie rüberkommen, sondern es soll auch daran erinnern, dass es der Normalfall ist aus der Sicht Jesu, wenn seine Jünger angefeindet werden. Er hat seinen Jüngern auch gesagt, sie werden euch hassen. Und er hat es ihnen klar gemacht, sie hassen euch nicht wegen euch selbst, sondern sie hassen euch, weil sie mich hassen. Und weil Jesus nicht in das Schema einer machtdominierten, gefallenen Welt passt, passen wir auch nicht rein, wenn das die Strukturen sind. Und zu diesen Strukturen kommen wir dann etwas später zurück. Wir genießen in Deutschland und in Europa im Vergleich zu anderen Ländern der Welt eine großartige Freiheit, gerade auch im Bereich der Religionsfreiheit. Wir können hier zusammenkommen heute Abend. Da sitzt kein Spitzel, kein informeller Mitarbeiter der SED da und macht heimlich Aufnahmen oder Notizen, die er dann weitergibt an die Oberen, weil das ja gefährliche Leute sind hier, die die Gesellschaft in ihren Grundfesten erschüttern könnten. Wir brauchen keine Angst zu haben, dass bei uns die Fenster eingeschmissen werden, weil wir Jesus predigen oder Jesus nachfolgen. Wir können in einer großen Ruhe und Gelassenheit unseren Glauben an Jesus Christus ausleben. Und das ist ein hohes Gut, ein sehr, sehr hohes Gut. Und dennoch meine ich, dass wir Anlass haben, Sorgen über die Entwicklung zu haben, die gegenwärtig in Europa vonstatten geht. Ich habe die AKREF-Gebetsanliegen vorhin erwähnt. Wir bringen nicht nur 14-tägig Gebetsanliegen für für eben für 2 Wochen heraus, sondern jede Woche kommen am Freitag auch die ACREF-Nachrichten des Arbeitskreises Religionsfreiheit der Deutschen Evangelischen Allianz, Akronym ACREF. Und in den ACREF-Nachrichten von heute, ich nehme nur das, was jetzt ganz aktuell ist, 2 Meldungen. Einmal Deutschland, evangelikale Schule abgelehnt. Halle in Westfalen. Verwaltung lehnt evangelikale Schule ab. Trägerverein, Doppelpunkt, Anführungszeichen. Diese offene Ablehnung ist für uns neu. Wenn ich das referiere, dann geht es darum, der Trägerverein wollte im Industriegebiet in dieser Stadt in Westfalen eine Aufbauschule für die Grundschule, die sie schon hatten, Klassen 1 bis 4, jetzt wollten sie Klassen 5 bis 10 machen und die Stadtverwaltung lehnt den Baugesuch oder die Zulassung für diese Schule ab und sagt, sie werde die Genehmigung auf jeden Fall ablehnen, da die Eröffnung politisch nicht gewollt sei. Nur zum Vergleich, nicht jede Moschee, die beantragt wird, wird gebaut. Aber es wird sich nie eine Stadtverwaltung zu dieser Aussage hinreißen lassen, dass es politisch nicht gewollt sei. Dann wird man 1000 andere Gründe vorschieben, wenn man es nicht will. Aber diese Aussage würde niemals fallen. Aber mit den Christen kann man es ja machen. Das nur als ein Beispiel. Das zweite Beispiel, auch von heute, die Abschiebung von christlichen Flüchtlingen ist ein Skandal. Das geht aus einem Rundschreiben des Selbstbischofs, also Selbstständige Evangelisch-Lutherische Kirche. Nur zum Hintergrund, die Selk hat eine Gemeinde in Berlin-Steglitz, wo Pastor Gottfried Martens schon etliche Jahre eine florierende Arbeit unter Flüchtlingen aus Iran und aus Afghanistan macht. Er ist einer von der harten Sorte. Er tauft niemand, einfach weil jemand kommt und sagt, ich möchte Christ werden, kann ich nicht taufen, so wie es in manchen evangelischen Gemeinden gemacht wird. Ja, kommen Sie am Sonntag vorbei, dann machen wir das. Der verlangt, dass ein Intensivkurs Katechese gemacht wird, 3 Monate lang. Und derselbe investiert 3-4 Stunden am Tag in den Unterricht für diese jungen Menschen. Und am Ende des Unterrichts will er es von ihnen wissen. Bei der Tauffrage nimmt er das altkirchliche Anathema wieder auf, nämlich, dass man früher, heute ist eigentlich immer noch in der Taufagenda unserer Landeskirche, aber es wird von ganz wenigen Pfarrern auch noch vorgelesen, nämlich, dass man dem teuflischen Werk und Wesen alles absagt. Und Gottfried Martin sagt, sagst du dem Teufel in all seinem Werk und Wesen ab? Und dann muss der Teufel ihm sagen, ja. Sagst du den Islam ab? Der Täufling muss ja sagen, vor der ganzen Gemeinde. Sagst du den Koran ab? Er muss ja, laut ja sagen. Sagst du dem Mohammed ab? Das bringt kein Moslem so einfach über die Lippen, weil er eine billige Taufe haben will, damit er vielleicht bessere Rahmenbedingungen für die Anerkennung in Deutschland hat. Und das ist jetzt der Hintergrund. Gottfried Martens hat schon weit über 1000 Iraner und Afghanen getauft. Die sind aktiv in seiner Gemeinde. Als er anfing mit dieser Arbeit, waren es etwa 80 Deutsche, die im Sonntagsgottesdienst waren. Jetzt sind es zwischen 800 und 1000, aber das sind fast alles Iraner und Afghanen, die aber auf Deutsch mit den Lutheranern dort vor Ort Gottesdienst feiern. Und jetzt sagt der Bischof, es ist einfach unmöglich, was gerade passiert. Wir hatten die Situation, jetzt ich paraphrasiere, dass die Leute, die asylsuchend waren und wo wir belegen konnten, dass sie sich haben taufen lassen aus überzeugenden Gründen und dass sie in ihrer Heimat verfolgt würden, wenn sie zurückgeschickt werden würden, da hatten wir 100% Anerkennung. Die wurden als bona fide Flüchtlinge, als Verfolgte in ihrer Heimat hier anerkannt. Und inzwischen, das fing so vor etwa einem Jahr an, dass die Praxis in den Vertretern vom Bundesamt für Migration und Flüchtlingen, das fing an zu kippen. Heute sind es nur noch 10%, die eine Anerkennung bekommen von denen, die jetzt in seiner Gemeinde sind, obwohl es eigentlich die einhellige Meinung gibt, dass es nur die Pastoren der Gemeinden sind, die darüber entscheiden können, ist das ein echter Konvertit oder ist das ein Scheinkonvertit. Und aufgrund dieser großen Besorgnis hat der Bischof dieser Kirche die Tage einen Rundbrief geschickt und das haben wir heute in den AKF-Nachrichten gehabt. Sie können die AKF-Nachrichten bestellen. Ich lege nachher eine Liste auf. Können Sie Ihre E-Mail-Adresse drauf tragen für Nachrichten und oder Gebetsanliegen. Keine Angst, wenn es Ihnen zu viel ist, können Sie es auch wieder abbestellen. Genauso können Sie unsere Infobriefe vom Albrecht-Bengel-Haus per E-Mail bestellen. Auch die, wenn es zu viel ist, bestellen Sie es einfach wieder ab. Aber probieren Sie es doch. Beschäftigen Sie sich mit diesen Informationen. Es wird Ihr Leben, Ihre Dankbarkeit für die Freiheit, die Sie hier in Deutschland haben, glaube ich, deutlich verändern, wenn Sie das Schicksal der verfolgten Christen in anderen Ländern der Welt sehen und auch die Entwicklungen bei uns wahrnehmen, die gerade im Gange sind. Wenn wir jetzt von Deutschland aus über den Tellerrand gucken, etwa nach Großbritannien, dann ist das noch viel systematischer. Zum Himmel schreiend kann man nur sagen, im Jahr 2015 gab es von den 2.637 anerkannten Flüchtlingen aus Syrien in Großbritannien nur 43 Christen. Die Christen machen immerhin etwa 10% der syrischen Bevölkerung aus und sind diejenigen, die zwischen allen Fronten stehen, von allen Seiten angegangen werden und diejenigen, die am ehesten schutzlos sind in ihrem Land. 2015 von 2.637 nur 43 Christen, nur 13 Jesiden und nur ein Schia-Muslim. 2016 war die Statistik noch katastrophaler. Von 7.499, ja sagen wir 7.500, waren es nur 27 Christen, die anerkannt wurden, 5 Jesiden und 13 Schia-Muslime. Da ist System dahinter und wir können das nicht begreifen, warum in Europa, gerade in Großbritannien, aber auch bei uns in Deutschland, in Frankreich, den Benelux-Ländern, es so zu sein scheint, dass Muslime als Flüchtlinge sogar bevorzugt werden gegenüber Angehörige anderer Religionsgemeinschaften. Ich bin damals, als der zweite Golfkrieg angefangen hatte und die Christen in Bagdad und in der Ninive-Ebene so drohten, unter die Räder zu kommen. Es waren erst so Einzelfälle, zum Beispiel ein chaldäischer Priester, der entführt wurde und nach ein paar Tagen hat man einen Zettel an seine Kirche geheftet gehabt mit Hinweisen, wo man ihn abholen könnte. Da sind die Leute dahin gefahren und haben ihn am Straßenrand gefunden, enthauptet und alle Gliedmaßen abgetrennt und in Kreuzform auf seinem Torso gelegt. Ich habe meinen Kittel jetzt ausgezogen. Ich hatte extra einen Button, das arabische N-Zeichen, das Nun für Nasara, für Christ. Dieses arabische Nun, das ist wie ein Mondsichel mit einem Punkt drüber. Dieses Zeichen haben sie an die Häuser von Christen mit Spraydose oder mit Farbe hingemalt, damit die Muslime wussten, die können wir ausrauben, die können wir verjagen, vertreiben, denen ihr Besitz können wir an uns nehmen, niemand wird sie verteidigen. Und deswegen sind die Zahlen sind sehr unterschiedlich, aber mindestens 1,5 Millionen Christen gab es im Irak zu Beginn des zweiten Golfkriegs. Heute schätzt man, wenn es hochkommt, sind es 300.000, die übrig sind im Irak. Die meisten sind geflohen, manche sind umgekommen. Und die noch dort sind, sind im kurdischen Gebiet um Mosul und erleben jetzt eine weitere Welle der Bedrängnis und der Verfolgung. Dass in England, England tritt ja aus der EU aus, aber gehört trotzdem zur europäischen Geschichts- und Wertegemeinschaft. Und was dort passiert mit dieser Diskriminierung gegen Christen aus Nahost, das ist zum Teil auch bei uns. Als dieser zweite Golfkrieg ausbrach, bin ich damals zusammen mit einem meiner Mitarbeiter aus dem Arbeitskreis Religionsfreiheit nach Berlin gefahren und habe mich erkundigt, mit wem kann ich mich von den Bundestagsabgeordneten zusammensetzen und über die Situation reden. Erika Steinbach kam mir in den Sinn, weil sie Vorsitzende vom Bund der Vertriebenen war. Und habe gesagt, wenn jemand das versteht, dann wird sie das verstehen. Sie hat es auch auf Anhieb verstanden, nachdem sie mir erstmal eine Viertelstunde eine Standpauke gehalten hat über die Nutzlosigkeit der evangelischen Predigten, die sie in den Kirchen gehört hat, weswegen sie aus der Landeskirche ausgetreten war und zur selbstständigen evangelischen lutherischen Kirche übergetreten war. Also das habe ich über mich ergehen lassen. Also ich bin mit Ihnen einig in allen theologischen Punkten, die Sie jetzt erwähnen. Wir müssen zum Evangelium zurückfinden in unserer Kirche und die Politik den Politikern überlassen. Das war ihr Anliegen. Aber sie hat das verstanden, das Anliegen hat, ich habe gesagt, wie wäre das, wenn Sie das im Bundestag durchbringen, im Menschenrechtsausschuss, wo Sie tätig sind, dass 50.000 Christen aus dem Irak anerkannt werden als Asylsuchende und hier nach Deutschland gebracht werden und hier ein neues Leben beginnen können. Da fingen die Mühlen der Politik an zu mahlen. Sie hat sich dahinter gesetzt. Zunächst einmal im Ausschuss hat dann unser Freund Volker Beck von den Grünen, der Beauftragte für Religionsfragen seiner Partei war, da hat er erst mal gesagt, also wenn wir 50.000 Flüchtlinge aufnehmen, dann muss das paritätisch sein. Also wenn es 60% Schiiten sind und 30% Sunniten und 10% Christen und 4% Jesiden und ein paar Mandäer oder so, dann muss das immer paritätisch sein. Das heißt, Christen, nur weil sie Christen sind und verfolgt werden lassen, holen wir nicht nach Deutschland. Das war der erste Schritt. Der zweite Schritt, aber wir machen das nicht im Alleingang. Man erinnere sich, was 2015 dann im Alleingang möglich war auf einmal. dass 1,6 Millionen nach Deutschland kommen konnten. Hat alles seine Berechtigung auch. Ich will nur sagen, damals ging es um 50.000 und nachher hat es geheißen, Deutschland kann das aber nicht stemmen. Das muss man im Verbund mit den anderen Ländern der Europäischen Gemeinschaft machen. Und am Ende kam raus, dass der Anteil Deutschlands von diesen 50.000 eben 5.000 war. Wir haben mal Recherchen angestellt. Es waren etwa 120 Christen, die letzten Endes dadurch nach Deutschland kommen. Noch für jeden, der kommen konnte, müssen wir dankbar sein, aber es hätte auch viel mehr sein können. Aber was treibt die Leute um heute bei uns, dass man ja nicht Partei ergreifen will für verfolgte Christen? Wo das doch unsere Wertegemeinschaft ist. Wo wir sagen, die halten die Werte für heilig, die wir auch für heilig halten. Die unterdrücken ihre Frauen nicht. Die machen nicht Dschihad gegen andere. Das kann man nicht verstehen. Mangalwadi, von dem ich vorhin gesprochen habe, warnt, dass die westliche Kultur aussterben wird. Und zwar aus eigenem Antrieb. Weil die westliche Kultur nicht die Überzeugungskraft in sich hat, nicht für sich selbst kämpfen will, sondern alles im Namen einer falsch verstandenen Toleranz egalisiert und einfach dem Zufall oder dem Schicksal überlässt, je nachdem, wie man das sieht. Der Mann mit dem muslimischen Namen Sarrazin hat ja dazu nicht nur ein Buch geschrieben, aber das Buch, das für Furore gesorgt hat, lautete Deutschland schafft sich ab. Und in dem stimmt er überein mit der Analyse Mangalwadis. Ich will nicht Partei ergreifen für seine sonstige Lösungsversuche. Ich halte die ersten 80% seines Buches für unbestreitbar. Aber seine Lösungsversuche sind auch nicht christlich und sind auch nicht sinnvoll, meines Erachtens. Also da muss man unterscheiden zwischen der Fähigkeit, die Situation wahrzunehmen und zu analysieren und auch Auswege aus dieser Situation aufzuzeigen. Ich nenne an der Stelle auch den ehemaligen Bürgermeister von Berlin-Neukölln, Heinz Buschkowski, der eine blendende Analyse seines Stadtteils und der Situation in Deutschland in seinen Werken hinlegt, zum Beispiel Neukölln ist überall. Aber auch er hat nicht die Antwort auf diese brennenden Fragen. Wir spüren es, dass das Klima in Deutschland und Europa sich wandelt. Der Wandel schreitet mit einer unglaublichen Schnelligkeit voran. Wir denken zurück. Hat jemand ein Problem damit gehabt, dass der Dalai Lama vor dem Bundestag redet? Aber wehe, der Papst soll vor dem Bundestag reden. Es gibt Laizistengruppierungen in den großen Parteien, nicht nur die Piraten, die ja anscheinbar so was wie eine Eintagsfliege waren, bundesweit. Die haben es ja im Wahlprogramm des Landesverbandes Berlin, dass das Thema Staat und Religion mit zwei Seiten behandelt wird. Und da soll Freiheit von religiöser Bevormundung erzielt werden, eine radikale Trennung von Kirche und Staat. Dagegen habe ich nichts. Trennung von Kirche und Staat haben wir ja im Prinzip, nur bändelt man immer wieder in bestimmten Sachen an. Die Trennung, da habe ich nichts dagegen. Aber wenn die Religion laizistisch vom Staat dominiert werden soll, so wie es in der sogenannten laizistischen Türkei oder im laizistischen Frankreich, wo alle evangelische Pfarrerinnen und Pfarrer in Elsass und Lothringen Staatsbedienstete sind, damit sie dem Staat treu bleiben, dann ist das was anderes. Nur dort, an der gefährlichen Grenze zu Deutschland, hat der Staat gesagt, die Leute, die brauchen wir unter unserer Kontrolle. Wenn die als evangelische Geistliche dort arbeiten wollen, dann müssen sie in unseren Diensten stehen, damit das Brot ich esse, das Lied ich singe. Ich könnte eine Vielzahl von verschiedenen Dingen nennen. Die Einrichtung einer islamischen Fakultät in Tübingen, Osnabrück und Münster ist nichts anderes, das wird nicht einmal versucht zu vertuschen. Das ist der Versuch, in die innere Angelegenheit der islamischen Religionsgemeinschaften hineinzuwirken und die Art und Weise zu glauben, durch ein akademisches Studium und durch die Aufklärung zu verändern. Das hat mir Annette Chaban persönlich zugegeben. Das weiß ich auch aus dem Gespräch mit der Bundeskanzlerin, das wir 2007 hatten. Und es wird immer mehr auch öffentlich zugegeben, ja, wir müssen diese Leute an die Uni bringen, damit das mit ihnen passiert, was mit den evangelischen, katholischen Theologen auch passiert ist, dass sie aufgeklärt werden und nicht mehr so verbissen an ihre Dogmen festhalten. Das ist ein unzulässiger Eingriff in die inneren Angelegenheiten einer Religionsgemeinschaft aus meiner Sicht. Aber es tut mir trotzdem innerlich weh, wenn ich durch die Räume des Theologikums gehe, also dort, wo Theologiestudenten in Tübingen studieren, und aus den Seminarräumen Kopftuchfrauen rauskommen sehe, wo ich im alttestamentlichen Proseminar oder neutestamentlichen Hauptseminar gesessen bin, dass diese rauskommen. Und es ist das erklärte Ziel, dass man einen Zusammenschluss aller religiösen Fakultäten, Muslime, römisch-katholische und evangelische, zu einer Einheit zusammenfasst. Das sind Machenschaften, die mit Religionsfreiheit nichts zu tun haben, sondern mit der Lenkung der Religion in Deutschland. Vielleicht haben Sie Kontakt zu den Gideons. Ja, das sind die Leute, die Bibeln in die Hotelzimmer legen oder an den Schulen verteilt haben. Wenn Sie Kontakt haben, fragen Sie, wie es Ihnen geht, wenn Sie an der Schule Bibeln verteilen wollen. Die Leute, die ich kenne, kriegen immer mehr Abfuhr. Da sind sie dazu gezwungen, außerhalb vom Schulgelände, das den Schülern auf dem Weg zum Bus, wenn sie dann im Eilschritt dann vorbeisausen, früher haben sie im Rahmen vom Religionsunterricht reingehen können, erzählen können, wer sie sind, was sie wollen, warum die Bibel ihnen wichtig ist, und dass man jedem Schüler ein persönliches Exemplar vom Neuen Testament und Psalmen geben möchte. Das ist heute an den wenigsten Schulen so in der Form mehr möglich. Oftmals sind es sogar die Religionslehrer selbst, die das verhindern. Vielleicht erinnern Sie sich an das Christoval in Kiel, Großtreffen von jungen Christen aus ganz Deutschland. Einige von unseren Studenten waren dort und haben glühend, begeistert erzählt von der tollen Atmosphäre und wie ein Busfahrer sie angesprochen hat und sagt, sag mal, was ist mit euch Leuten los? Ihr seid so fröhlich und ja, also junge Leute, so wie ihr, die gibt's bei uns sonst nicht. Was ist mit euch los? Dann sagen sie, ja, wir sind Christen, wir sind ja beim Christopher. Auch wieder Volker Beck, angeblich Anwalt der Religionsfreiheit, hat damals bewirkt, dass der staatliche Zuschuss eine sehr ja, bedeutungsträchtige Summe gestrichen wurde, weil er gesagt hat, diese jungen Leute sind gefährlich für die Gesellschaft. Die sind verbiesterte Fundamentalisten, sie sind gegen die Homo und gegen Abtreibung und alles, das müssen wir unterbinden. Auch der Seelsorge- und Psychologenkongress in Marburg, den man seither in dieser Art und Weise sich gar nicht mehr getraut hat zu halten, weil es zu übelsten Pöbeleien und Schmierereien an Verunglimpfungen an Gebäuden, wo die Veranstaltungen stattgefunden hatten, gekommen war. Dieses Jahr ist meines Wissens das erste Mal, dass beim Marsch für das Leben es mehr Demonstrierende mit weißen Kreuzen für das Leben ungeborener Kinder demonstriert hat, als die pöbelnde und angreifende Anarcho-Szene, die ihnen gegenüberstand, um ihren Protest zu verhindern. Oftmals waren es mehr Polizisten als Demonstrierende zum Schutz der Aktivisten für das Leben, die Pro-Life-Bewegung. Wir erleben blasphemische Werbung und sogenannte Kunst, ob das Theater ist oder despektierliche Darstellungen von Gekreuzigten. Und wir leben damit. Wir sagen, das tut uns weh. Aber wenn es Religionsfreiheit gibt, dann muss es beides geben. Ich muss die Freiheit haben zu glauben und meinen Glauben auszuüben. Und es muss auch die Freiheit geben, dass einer sagt, nein, ich will nicht so leben. Also die positive Religionsfreiheit, die Religion auszuüben, und die negative Religionsfreiheit, die Religion eben abzulehnen. Das gehört dazu. Religionsfreiheit ist unteilbar. Das gilt für jeden. Und da muss ich als Christ eben sagen, ja, es ist auch eine freiwillige Sache, ob ich an Jesus Christus als meinen Herrn und Heiland glauben will oder nicht. Aber dennoch merken wir, dass es einen Wandel in unserer Gesellschaft gibt und der Wind wird rauer und man wird immer mehr diesem Wind ausgesetzt. Weltweit sind es drei Umgebungen, in denen die Unterdrückung und Verfolgung von Christen im größeren Maße vorkommt. Das ist, wo A, ausgesprochen religiös begründete Verfolgung stattfindet. Nehmen wir gerade das Beispiel der islamischen Welt. Die Christen werden dort als Menschen zweiter Klasse, als sogenannte Dhimmis behandelt, als, manche nennen das euphemistisch, Schutzbefohlene. Es sind eigentlich Fronpflichtige, die müssen Kopfsteuer zahlen, damit sie unbehelligt als Christen leben und ihren Glauben ausüben dürfen. Allerdings gibt es seit dem Pakt von Oma bestimmte Auflagen, dass im Idealfall kein Kreuz gezeigt wird, weder an der Kleidung noch an Kirchengebäuden, dass man sich nicht höher stellt, jetzt auf einem Podium etwa, als Muslime. In Ägypten war in der Provinz Minya vor wenigen Jahren ein junger koptischer Christ 13 Jahre alt, zurückgekommen vom Feld. Die Ägypter sind ja in der Hauptsache Bauern. Und er kam zurück vom Feld und hat sich nichts gedacht, ritt auf seinem Esel und ging an einer Beerdigungsprozession von Muslimen in entgegengesetzte Richtung vorbei. Weil er nicht vom Esel abgestiegen ist und sich niedriger gemacht hat als die Muslime, wurde vom Esel gerichtet und gezogen und krankenhausreif zugerichtet. Die Meute ging auf die Läden von christlichen Kaufleuten los. 40 Läden wurden zerstört und geplündert. Am Ende des Tages waren etwa 50 Christen verhaftet und ein paar Muslime wurden auch beschuldigt. Das ist ausgesprochen religiös begründete Verfolgung. Die haben wir auch in Indien, wo vorwiegend Menschen aus der unberührbaren Kaste, aus den Dalit, Christen werden, dass sie dann von den anderen Hindu-Kasten verfolgt werden, weil sie aus dem religiösen System aussteigen. Manchmal ist die Verfolgung etwas subtiler. Zum Beispiel, wenn jemand im hinduistischen System ein Dalit ist, dann kriegt er Lebensmittelmarken in Indien. Dann kostet der Zucker statt 30 Rupien, kostet es eben nur 3 Rupien. Und der Reis statt 20 Rupien, nur 2 Rupien. Die Schule, da gibt es keine Schulgebühren für diese Kinder. Wird aber dieses Kind Christ, dann entfallen alle diese Begünstigungen. Obwohl der genauso arm ist wie vorher, genauso benachteiligt durch seine Herkunft. Der wird sein Leben lang für einen Kastenlosen gehalten, aber er ist eben Christ geworden, also wird er benachteiligt. Das zweite B, es gibt Verfolgung durch totalitäre Staaten und Despoten. Das Paradebeispiel ist Nordkorea, es gibt auch andere, aber Nordkorea, das Land, in dem das Jerusalem des Ostens, wie es früher genannt wurde, steht, die Stadt Pyongyang. Als der Koreakrieg losging, gab es 1,5 Millionen Christen allein in der Stadt Pyongyang. Das war abartig, wie die Koreaner das Evangelium angenommen hatten. Heute geht man davon aus, dass es vielleicht 200.000 Christen in ganz Nordkorea gibt, die meisten von denen in Internierungslagern. Das ist Verfolgung durch totalitäre Staaten und Despoten. Warum haben sie es auf Christen abgesehen? Weil Christen eine höhere Autorität anerkennen. Und die halten es mit dem, was Jesus seinem Oberjünger Petrus gesagt hat. Er sagt, fürchte nicht vor den Menschen, die den Leib töten können, sondern fürchte dich vor Gott, der Leib und Seele in der Hölle zerstören kann. Es gibt eine höhere Macht als die politische Macht. Und das wissen Christen. Und die wissen, egal was die Menschen uns tun, das war schon seit Josef so, ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, Gott aber gedachte es gut zu machen. Und dass uns nichts passieren kann, was Gott nicht in seiner Gnade zum Besten wenden kann. Und glauben Sie mir, ich sage das nicht leichtfertig. Wir sehen in diesem Leben meistens nicht, wozu das alles gut sein soll. Aber ich vertraue fest darauf, im Herrn nach werden wir das verstehen und werden auch dafür danken, für den Weg, den Gott uns geführt hat, wenn wir von hinten her auch die schweren Wege auch sehen, die er seine Märtyrer, die für ihn leiden, die, um es mit dem Philipperbrief zu sagen, 1,29, die nicht nur die Gnade haben, an ihn zu glauben, sondern auch die Gnade, für ihn an seine Stelle zu leiden. Seine Gnade. Für Christus zu leiden. Dann das Dritte, es gibt Verfolgung durch korrupte Systeme. Da ist zum Beispiel Robert Mugabe in Simbabwe oder in Teilen von Kolumbien, Bolivien, wo die Drogenkartelle herrschen. Oder in Chiapas in Mexiko, wo die Dorfbosse ihre Einkünfte durch den Alkoholmonopol verlieren, wo die Christen zum Glauben kommen und auf einmal nicht mehr an den gemeinschaftlichen Besäufnissen teilnehmen. Da geht ihnen Einkommen flöten. Und dann sind es Leute, die sie auch nicht mehr im Griff haben, Verfolgung durch korrupte Systeme. In solchen Umgebungen floriert die Unterdrückung und Verfolgung von Christen. Aber diese Situation haben wir ja in Deutschland nicht und in Europa nicht. Jedenfalls nicht in dieser ausgeprägten Art und Weise. Es wächst zwar eine Ideologie bei uns, die alles, was so mit einer ganz tiefen religiösen Überzeugung zusammenhängt, also ein bisschen bigott und fundamentalistisch und extremistisch angesehen wird. Konrad Reiser, der ehemalige Generalsekretär vom Ökumenischen Rat der Kirchen, hat auf dem Deutschen Evangelischen Feiertag in Kiel gesagt, hat gesagt, die christlichen Fundamentalisten sind mindestens so gefährlich wie die Islamisten. Da gibt es eben dieses wachsende Denken, jeder, der voll und ganz überzeugt ist von seinem Glauben, dass der eine Gefahr für die Allgemeinheit, für den öffentlichen Frieden sein könnte. Denn es soll ja alles ein Einheitsbrei werden. Man könnte noch vieles da hinzufügen. Ich möchte schließen mit einem gewissen Schema, das ich meine erkannt zu haben, überall dort auf der Welt, wo es zur Verfolgung gekommen ist. Der Normalfall ist, dass man entweder einander akzeptiert oder toleriert. Toleriert heißt, ich ertrage dich in deiner Andersartigkeit. Ich kann diesen Faschingsumtrieb überhaupt nicht leiden, aber wenn es dich glücklich macht, sollst du es machen. Ja. Dann habe ich kein Problem damit, wenn ihr Narrenumzug habt und mit den Peitschen krachen lasst und ich muss einen Umweg machen, ist egal. Es sind ein paar Tage im Jahr. Wenn es euch glücklich macht, wie hat der alte Fritz gesagt, auf Schwäbisch hätte er gesagt, jedem Kind sei Luftballähnle. Er hat es halt auf Preußisch gesagt, ein jeder soll nach seiner Fasson selig werden. Das ist Ertragen, das ist Tolerieren. Was als nächste Stufe kommt, wenn es noch schwieriger wird, einen anderen zu tolerieren, da heißt es, ich dulde es. Es gibt die Duldung. Trotz offenkundiger Ablehnung, das ist die Situation der Christen in der islamischen Welt, weitestgehend, dass sie geduldet werden. Und ich meine, dass wir in Deutschland an einer Schnittstelle sind, Akzeptanz ist eigentlich schon, was evangelikale Christen betrifft, eigentlich schon vorbei. Und jetzt werden wir toleriert oder wir werden geduldet. Die nächste Stufe ist, und das kann man teilweise bei uns schon erkennen, ist die Stufe der Desinformation. Wenn Sie sich zurückerinnern an die tragischen Morde in Malatya in der Türkei, wo Tilman Geske und zwei seiner türkischen Mitarbeiter brutalst abgeschlachtet wurden in ihrem Verlag. Diesem brutalen Übergriff ging eine Kampagne der Desinformation über Monate hinweg voraus. In den Zeitungen, türkischen Zeitungen, wurde gewarnt vor den Christen, sie würden das Türkentum in Gefahr bringen, es wurden aberwitzige Behauptungen gemacht, zum Beispiel, dass es 400.000 christliche Missionare in der Türkei gibt. Es gibt nur 3.000 Christen, also evangelische Christen jedenfalls in der Türkei. Wo sollen die 400.000, das war Propaganda, ja, um zu hetzen, um die Stimmung aufzupeitschen. Und daraus entsteht dann Diskriminierung oder Benachteiligung, ist die nächste, fünfte Stufe, wo Diskriminierung zugelassen wird und bewusste Benachteiligung in Kauf genommen wird von einer Gesellschaft. Da ist die sechste Stufe, die Unterdrückung, nicht weit. Und wo Unterdrückung zugelassen wird, das ist in Indien, das ist in Pakistan, das ist in manchen anderen islamischen Ländern, wo die christliche Bevölkerung unterdrückt wird, wo das stattfindet, dann kommt die siebte Stufe, pogromartige Ausschreitungen. In Pakistan kommt es immer wieder dann dazu, dass es einen Übergriff auf ein Dorf gibt. Ein christlicher Bauer fährt auf seinem Schlepper und ein muslimischer Mitbewohner des Dorfes kommt auf seinem Fahrrad entgegen. Und der Weg ist halt schmal. Wenn der mit dem Schlepper runtergeht vom Weg, dann macht er einen Teil von jemandes Ernte kaputt. Also ist er auf der Straße geblieben und dieser Muslim musste runter von der Straße mit seinem Fahrrad. War ja kein Problem, aber es war für ihn eine Demütigung. Bilanz, 40 Häuser der Christen wurden zerstört, ausgebrannt und die Leute aus dem Dorf verjagt. Das ist ein Pogrom, das sind pogromartige Ausschreitungen, die wurden nicht geplant, sondern da kommt einer, die Christen haben uns beleidigt, denen müssen wir es zeigen. Und dann gibt es als achte Stufe gezielte Verfolgung, da, wo in bestimmten Bereichen einfach mit Plan Einzelne verfolgt werden, und die schlimmste Stufe ist dann die neunte, systematische Verfolgung, wo der Staat mit seinem Apparat oder die Religionsgemeinschaft in ihrer Übermacht einfach planmäßig andere unter Druck setzt und verfolgt. Ich glaube nicht, dass wir mit diesen starken Formen in Deutschland und Europa in nächster Zeit es zu tun haben werden. Aber ich möchte darauf aufmerksam machen, dass, wie man so schön sagt, von nichts kommt nichts. Und dass wir die Zeichen der Zeit erkennen. Was können wir denn dagegen tun? Was ist eine sinnvolle Strategie für uns? Ich bin nach wie vor der Meinung, dass im übertragenen Sinne das Grundmaxim gilt: Angriff ist die beste Verteidigung. Das heißt nicht, dass wir die anderen in ihrer Person oder in ihrer Religionsgemeinschaft angreifen, sondern dass wir in einer ganz großen Selbstverständlichkeit unseren Glauben in der Öffentlichkeit leben, so dass das wahrgenommen wird. Wir dürfen uns nicht in die Schatten und in die Ecken der Gesellschaft hineindrängen lassen, wo dann, was andere über uns sagen, als maßgeblich gilt, sondern dann soll unser Leben für uns sprechen, dass die Menschen sagen, ja, ich weiß, was ein Christ ist, denn mein Nachbar ist ein Christ. Und der ist okay, der ist in Ordnung. Der tut uns nichts zu Leide. Aber wenn man das nicht mal weiß, dass der Nachbar ein Christ ist, dann kann man ja alles Mögliche über die Christen glauben, wenn dann Propaganda dagegen gemacht wird. Also in aller Selbstverständlichkeit, in Offenheit, unser Glauben in der Öffentlichkeit leben. Leslie Newbegin hat gesagt, the gospel is a public truth, das ist die frohe Botschaft, ist öffentliche Wahrheit. Und the gospel belongs in the marketplace. die frohe Botschaft gehört auf den Marktplatz, dort in der Öffentlichkeit. Wenn die Muslime in aller Selbstverständlichkeit und Offenheit ihren Glauben leben können, warum nicht wir? Und ich glaube, dass wir diesen positiven Lerneffekt bereits jetzt schon ein Stück weit haben, dass bei uns Christen anfangen zu sagen, naja, wenn der so seine Gebetszeiten halten kann, dann dürfen es die Leute im Betrieb auch wissen, dass ich vor dem Essen bete. Oder dass ich zu dem Bibel- oder Gebetskreis in der Firma gehe. Das dürfen die anderen doch wissen, dass ich ein Christ bin. Die Muslime stehen doch auch zu ihrem Glauben. Warum soll dies nicht? Und dann dürfen wir auch nicht vergessen, dass unser Herr Herr der Geschichte ist und dass wir unseren Weg, unsere Zukunft ihm anvertrauen und unseren Weg im Gehorsam ihm gegenüber gehen und in einer großen Selbstverständlichkeit uns in unserem Handeln, in unserem Tun und Lassen auch von ihm leiten lassen und unseren Weg ihm anbefehlen. In unserem täglichen Gebet, in unserer stillen Zeit, dass wir darum bitten, dass er uns gebraucht in unserer Gesellschaft als Salz und Licht zum Segen unserer Welt. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.